Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Es geht ein paar Stufen hinauf, dann auf zwei mehrstöckige Gebäude zu. Das eine elegant und amöbenhaft geschwungen, das andere ein viereckiger Funktionsbau. Forscher arbeiten hier an einem neuen Blick auf das, was der Mensch ist. Nicht nur Organismus, sondern Metaorganismus. Ohne unsere Viren, Pilze und Bakterien sind wir nichts.
Meine Bakterien und ich. Der Mensch als Metaorganismus. Von Martin Hubert.
Im eckigen, weiß gestrichenen Funktionsbau fährt der Fahrstuhl hoch ins Zoologische Institut der Universität Kiel zu Thomas Bosch. Über der Glastür zu seiner Abteilung klebt sein Leitstern als bunter Schriftzug: Metaorganismus. Thomas Bosch, weißes Haar, leichter Dreitagebart, bittet in ein weiträumiges Büro. Zahlreiche Fotografien springen ins Auge, auf denen er mit anderen Wissenschaftlern zu sehen ist. Bosch ist international gut vernetzt und man merkt, dass er eine Botschaft hat. Warum ist er so fest davon überzeugt, dass wir ganz neu über die Beziehung zwischen Organismen und Mikroben nachdenken müssen?
Es gibt in der Natur keine keimfreien, keine bakterienfreien Organismen, aus einem guten Grunde. Die Bakterien waren evolutionsgeschichtlich weit vor uns da. Die Erde war 3,5 Milliarden Jahre besiedelt mit einem komplizierten Biofilm aus Bakterien, aus Viren, aus Archaeen. Und auf diesem und in diesem Biofilm hat sich dann irgendwann ein multizelluläres, einfaches Leben entwickelt. Und deswegen ist es im Nachhinein ganz logisch, dass Lebensprozesse offensichtlich in enger Abhängigkeit von Mikroben ablaufen.
Vor 15 Jahren war Thomas Bosch noch davon überzeugt, dass ein Organismus dort aufhört, wo seine Körpergrenzen verlaufen. Er forschte damals bereits fast 30 Jahre lang an dem Süßwasserpolypen Hydra, der zur über 500 Millionen Jahre alten Gruppe der Nesseltiere gehört. Dann veränderte das winzige, schlauchförmige Wesen seinen Blick.
Das Schlüsselerlebnis war, als ein junger Student zu mir kam mit einem mikrobiologischen Hintergrundwissen. Und wir haben festgestellt, wenn wir das Epithel von diesen Tieren sequenzieren, dass wir immer wieder natürlich die Erbsubstanz von diesen Zellen und dem Gewebe bekommen, aber daneben immer und immer reproduzierbar Sequenzen, die eindeutig zu Bakterien gehören. Das heißt, das Gewebe ist ganz tief assoziiert mit ganz bestimmten Bakterien. Und das war ein Schlüsselerlebnis, dass alles, was wir an der Hydra anschauen, eigentlich auch mit Bakterien zu tun hat.
Hydra, alle Tiere und der Mensch sind mehr als ihre Teile. Sie sind Metaorganismen, weil ihr Organismus auch die eigenen Mikroben umfasst. Das ist die Idee, der sich Thomas Bosch verschrieben hat und die seit einigen Jahren weltweit immer intensiver erforscht wird. Wobei sich die Wissenschaftler erst allmählich mit Viren oder Pilzen befassen. Die bisherige Forschung lief fast ausschließlich an Bakterien. Ein 80 Kilogramm schwerer Mann hat zum Beispiel etwa 5 Kilogramm Bakterien in und auf der Oberfläche seines Körpers und besitzt damit ungefähr genauso viele Körper wie Bakterienzellen. Thomas Bosch und sein früherer Mitarbeiter Sebastian Fraune konnten zeigen, dass diese Ansammlung von Bakterienzellen keineswegs beliebig ist.
Für uns war es durchaus überraschend zu entdecken, dass das Mikrobiom artspezifisch ist. Alle Tiere, die wir bei uns im Labor haben, werden unter gleichen Bedingungen gehalten. Und dann kommt ein junger Mitarbeiter und sagt, alle diese verschiedenen Spezies haben ein hochspezifisches, unterschiedliches Mikrobiom. Und da rutscht dem betreuenden Doktorvater dann schon mal raus, ich glaube dir kein Wort, das kann gar nicht sein, weil wie sollen verschiedene Bakterien da sein? Wir halten die Tiere identisch über 10, 15, 20 Jahre. Geh raus ins Freiland und versuche diese Tiere zu finden und versuche herauszufinden, ob sie auch im Freiland diese spezifischen Mikroben haben. Und das hat Sebastian dann gemacht und hat das ähnliche Mikrobiom auch im Freiland gefunden.
Vom winzigen Süßwasserpolypen Hydra bis zum ausgewachsenen Gorilla leben offenbar alle Arten mit ganz bestimmten Mikroben zusammen. Die Rätselfrage nach dieser Entdeckung hieß, wie schaffen die das? Wo doch unzählig viele Bakterien allgegenwärtig sind.
Das hat mich dann dazu gebracht, über die Rolle des Immunsystems nachzudenken, mit dem ich mich schon lange beschäftigt habe. Und ich bin jetzt der Meinung und habe das entsprechend belegt. Wir und alle Organismen halten unser Mikrobiom in einer sehr spezifischen Art und Weise mit Hilfe unseres Immunsystems. Und wir sind der Meinung, dass ein Immunsystem sich entwickelt hat, stammesgeschichtlich, nicht so sehr zur Abwehr von Krankheitserregern, sondern um dieses komplexe Gebilde Metaorganismus aufrechtzuerhalten.
Eine wichtige Figur im Immunsystem sind kleine Verwandte der Eiweiße, sogenannte Peptide. Schon bei Hydra und anderen uralten Tieren wirken diese Peptide antimikrobiell. Sie töten also Bakterien. Warum sie das tun, lag auf der Hand, dachte man, weshalb die Abwehrhypothese auch niemand hinterfragt hatte.
Bis wir zu dieser Idee kamen, natürlich töten sie Bakterien, aber durch das Töten halten sie die ganze Menagerie von verschiedenen Mikroben in einer bestimmten Komposition, in einer bestimmten Zusammensetzung. Und wir haben das dann tatsächlich kausal nachgewiesen, indem wir Gene in diesen Tieren ausgeschaltet haben mit gentechnischen Methoden, die für eine Familie von solchen antimikrobiellen Peptiden kodieren. Dann können diese Tiere nicht mehr ihr gesundes, ihr normales Mikrobiom zurückbekommen. Das heißt, wenn unser Immunsystem gestört ist, dann ist auch unser ganzer Metaorganismus-Zusammenhang gestört.
Das Gewimmel von Mikroorganismen in und auf unserem Körper gehört also irgendwie zu uns und wir teilen es mit all unseren Artgenossen. Halten wir und unsere Mikroben aber wirklich ein Leben lang wie Pech und Schwefel zusammen? Oder gibt es Spielräume? Und was passiert mit uns, wenn wir sie zu weit ausreizen und das sensible Gleichgewicht stören? Vom Zoologischen Institut geht es über ein kleines Rasenstück hinüber in das amöbenhaft geschwungene Universitätsgebäude. Dort sitzt das Mikrobiomlabor des Instituts für klinische Molekularbiologie. Mit diversen Apparaturen werden hier Mikroorganismen und Immunzellen analysiert. Unterstützt wird Laborleiterin Corinna Bang dabei von einem Roboter. Mit mechanischen Bewegungen sortiert er gerade Probenbehälter. Corinna Bang interessiert sich für die sogenannten B- und T-Zellen, die Spähtrupps des Immunsystems. B- und T-Zellen liegen sozusagen ständig auf der Lauer, um eindringende Krankheitskeime rechtzeitig zu erkennen. Sie schicken dann Antikörper los, die diese Erreger angreifen und zerstören. Inzwischen ist jedoch auch klar, dass Mikroorganismen die B- und T-Zellen auch anregen. Bei so viel Wechselwirkung zwischen Mikroben und den Zellen des Organismus wäre es verwunderlich, wenn sich der Metaorganismus nie verändern würde. Es gibt zwar einen bestimmten Pool an Bakterien und Viren, mit denen eine Art zusammenleben kann, aber innerhalb dieses Rahmens sorgen viele Faktoren dafür, dass jedes Mikrobiom individuell gefärbt ist.
Es ist abhängig von der Genetik eines jeden, es ist abhängig von der Umgebung, in der derjenige lebt, und es ist abhängig ganz doll von der Ernährung und den sonstigen Gewohnheiten der Person. Und es gibt viele Studien auch zu Zwillingen, die zeigen, dass das Mikrobiom zwar ähnlich ist, aber nicht gleich.
Dabei gilt offenbar, je freier sich das Mikrobiom entfalten kann, umso gesünder der Organismus. Und übertriebene Hygiene und zu viel Antibiotika sind Gift.
Oft haben ja Neugeborene leider Infektionen und müssen dann sofort Antibiotika bekommen. Vergleicht man diese Kinder mit Kindern, die eben keine Antibiotika bekommen mussten, haben sie ein deutlich erhöhtes Risiko später an einer chronischen Erkrankung wie einer Allergie oder einer chronischen Darmerkrankung beispielsweise zu erkranken.
Über das Treppenhaus kommt der Besucher schnell in die Etage, in der Felix Sommer sitzt, Senior Postdoc und gelernter Biologe. Jetzt forscht er unter anderem über den Einfluss des Mikrobioms auf entzündliche Darmerkrankungen und Fettleibigkeit. Sommer selbst ist ein schlanker, großer Mann. Auf seinem Schreibtisch liegen mehrere Artikel. Einer beschreibt, wie er zum ersten Mal ein entscheidendes Molekül entdeckt hat.
Das war jetzt in Mäusen, in ganz jungen Mäusen. Die haben, wenn sie unter 21 Tage alt sind, eine erhöhte Expression von einem gewissen Rezeptor, der Strukturen von Bakterien erkennen kann. Und das hat zur Folge, dass die Maus dann gewisse Mechanismen in Gang setzt, die gegen gewisse Bakterien gerichtet ist. Und das ist wichtig, weil wenn einem dieser Faktor zum Beispiel fehlt, dann hat man eine veränderte Zusammensetzung an Darmbakterien, die dazu führt, dass Mäuse fettleibig werden oder aber Entzündung entwickeln.
Auf den Menschen übertragen hieße das, etwa im ersten halben Jahr nach der Geburt entscheidet sich, ob ein Organismus ein wirklich gesundheitsförderndes Mikrobiom entwickelt oder nicht. Weitere Forschung zum Menschen sind nötig, betont Felix Sommer, genauso wie zum Zusammenhang zwischen Mikrobiom und Krebserkrankungen. Dort ist zum Beispiel die Schleimschicht im Darm relevant.
Die Schleimschicht wird eben von spezialisierten Darmzellen gebildet. Das ist ja ein Zucker-Protein-Gemisch. Das können auch bestimmte Bakterien nutzen, um erstens dort drin sich festzuhalten und wiederum können sie es auch als Nahrungsmittel nutzen. Wenn natürlich diese Interaktion mit der Schleimschicht und den Darmbakterien da drin gestört ist, dann kommt in erster Linie erstmal eine Entzündung. Und diese Entzündung, wenn die dann länger andauert, führt meistens dann zu einer entzündungsassoziierten Krebsentstehung.
All das sind Anhaltspunkte, meint Felix Sommer, die zeigen, wie wichtig das Mikrobiom bei der Tumorentstehung ist. Es könnte helfen, ein altes Problem von Krebstherapien besser zu verstehen.
Sagen wir, ich habe 10 Krebspatienten, ich gebe denen eine Therapie X. Warum reagieren nur 3 dieser 10 Krebspatienten so auf diese Therapie, dass der Krebs entweder zurückgeht oder unter Kontrolle bleibt? Und bei den anderen 7 funktioniert dies nicht. Das ist, was wir in Zukunft vorantreiben wollen.
Schon jetzt schießen Firmen aus dem Boden, die mit passenden Kulturen Hilfe versprechen. Das Spektrum reicht von Morbus Crohn über Parkinson bis hin zu Autismus oder Parodontose. Aus Stuhlanalysen wird die bakterielle Zusammensetzung ermittelt. Präbiotika, also gesundheitsfördernde Bakterien, sollen dann Abhilfe schaffen. Dabei ist vieles heute noch Grundlagenforschung. Felix Sommer stößt immer wieder auf überraschende Wendungen, die zeigen, dass die Details noch nicht richtig verstanden sind. Zum Beispiel, wenn Mediziner das Mikrobiom eines Gesunden auf einen Kranken übertragen. In Deutschland ist das bisher nur bei schwerem chronischen Durchfall zugelassen.
Da wird eine Stuhlprobe von einem Probanden genommen, wird dann in Lösung gebracht und dann durch ein Rohr durch die Nase direkt in den Darm gebracht. Die Heilungsrate dort für diese Krankheit liegt bei 96%, was natürlich für Leute, die jahrelang an chronischem Durchfall gelitten haben, so eine Therapie ist natürlich ein Segen. Und wir haben da vor kurzem herausgefunden, dass selbst wenn man diese Lösung filtert, sodass man dort eigentlich keine Bakterien mehr drin hat, dann hilft das trotzdem noch.
Die Treppe führt tiefer in die nächste Forschungsabteilung. In das Labor von Eva Stukenbrock. Hier rattert gerade ein Gerät namens Speedmill. Die Speedmill schleudert Zellen so heftig hin und her, dass sie aufbrechen. Dann können ihre Chromosomenfäden entnommen und die DNA-Stränge sequenziert werden. Die Gene entscheiden darüber, welche Proteine, also welche Eiweiße im Körper hergestellt werden. Die wiederum prägen das Geschehen in den Zellen und damit die Eigenschaften des ganzen Organismus. Wie weit reicht der Arm der Gene? Nur bis zu den eigenen Zellen oder darüber hinaus?
Das ist eine super gute Frage. In meiner Arbeitsgruppe arbeiten wir mit mikrobiellen Gesellschaften von Weizen. Es geht ja darum, dass die Organismen zwischen sich eine Koevolution haben und diese Koevolution treibt dann die Evolution von die Proteine, die in dieser Interaktion eine Rolle spielen.
Mikroorganismen passen sich an den Weizen an, wodurch wieder Proteine beeinflusst werden, die diese Anpassung fördern. Ein komplexes Wechselspiel. Aber allmählich zeichnet sich ab, was dabei geschieht. Die Gene der Mikroorganismen, die sich an Weizen oder andere Pflanzen anpassen, haben besondere Eigenschaften.
Besonders die Gene, die in dieser Interaktion mit Pflanzen beteiligt sind, Die Gene entwickeln sich besonders schnell.
Die Mikroorganismen sind also gerade dort flexibel, wo das Erbgut den Austausch mit dem Wirt, also dem Weizen, organisiert. Ihre Anpassung geschieht schnell. Eva Stukenbrock glaubt, dass dadurch der gesamte Metaorganismus in die Lage versetzt wird, rasch auf veränderte Umwelten zu reagieren. Eine Mutation in den Genen eines Mammuts benötigt mindestens 50.000 Jahre, um sich im Erbgut zu festigen. Wenn das Mammut sein Mikrobiom verändert, könnte es sich dagegen innerhalb von Monaten oder Jahren anpassen. Noch ist das nicht endgültig bewiesen und breit akzeptiert. Es würde aber bedeuten, dass der Metaorganismus eine entscheidende Größe in der Evolution ist.
Ich bin ganz sicher der Meinung, dass Selektion auf Metaorganismenebene passiert.
Das wirft ein ganz neues Licht auf Entwicklungen der Jetztzeit. In der Landwirtschaft versprühen wir seit langem schon Pestizide und andere Giftstoffe. Und die Frage ist, inwieweit das die Vielfalt von Mikroben und Pilzen und damit die Fitness von Wirtspflanzen beeinflusst. Die neuesten Zahlen sind alarmierend.
Also ich würde sagen, jetzt die Ergebnisse, die meine Doktorand mir gestern geschickt hat, ganz neu, da würde ich sagen, so 30-40% Reduktion in der Diversität müssen wir noch bestätigen. Aber auf jeden Fall eine ganz, ganz deutliche Reduktion.
Das Genom liefert den Bauplan der Zellen. Aus den Zellen formen sich Organe und über allem thront das Gehirn. Selbst das erhält Botschaften aus dem Metaorganismus. Im eckigen Funktionsbau des Zoologischen Instituts arbeitet in der Abteilung von Thomas Bosch, dem Kopf des Sonderforschungsbereichs, auch Alexander Klimowitsch. Ein junger Postdoc, er stammt aus Russland. Bereits seit längerem gibt es Forschungen zum sogenannten Bauchhirn. Sie sagen, dass in der Darmwand ähnliche Nervenzellen sitzen wie im Gehirn. Kann Alexander Klimowitsch dem im Rahmen der Metaorganismus-Idee überhaupt noch etwas hinzufügen?
Ja, das stimmt. Seit etwa 5 Jahren ist es allgemein anerkannt, dass die Darmmikrobiota, also die Bakterien, die unseren Darm besiedeln, das Gehirn beeinflusst und dadurch Auswirkungen auf unser Verhalten, auf menschliche Emotionen hat. Die Metaorganismusforschung erweitert dieses Konzept. Wir verstehen diese Darm-Mikrobiom-Hirnachse als ein Paradigma, ein gemeinsames Prinzip, das generell die Bakterien mit dem Nervensystem reden können. Die symbiotischen Bakterien, egal wo sie sich befinden, sie können mit dem Nervensystem interagieren.
Der Vagusnerv, lateinisch für der umherschweifende Nerv, heißt so, weil er fast alle Organe des Körpers mitreguliert. Er leitet auch Signale vom Darm zum Gehirn. Alexander Klimowitsch interessiert sich für die Botenstoffe, die dabei fließen.
Zu diesen Molekülen gehören beispielsweise Serotonin oder Acetylcholin oder GABA. Also diese Moleküle sind nicht nur im Nervensystem produziert, da Signale beeinflussen Aktivität des Gehirns und haben solche Auswirkungen wie Ängstlichkeit oder Depression oder Schmerzempfindlichkeit. Das sind solche modulierende Effekte, die doch eine wesentliche Rolle spielen.
Den Botenstoff GABA können die Darmbakterien exakt so herstellen, wie es auch das Gehirn tut. Andere vom Darm produzierte Botenstoffe ähneln den Hirnbotenstoffen nur, aber auch sie sind im Gehirn aktiv.
Eine der besten Nachweisen in diesem Bereich ist, indem man den Vagusnerv einfach durchschneidet. Also die Kommunikationsbahn ist dann unterbrochen und alle Effekte von Darmmikrobiota, von diesen Neurotransmittern sind dann auf einmal weg.
Die Botenstoffe werden dann zwar immer noch im Darm produziert, ihre Signale finden aber nicht mehr den Weg ins Gehirn. Dann empfinden Betroffene nachweislich weniger Schmerz oder Angst. Bekannt ist, dass Darmbakterien auch die Reifung sogenannter Mikrogliazellen im Gehirn beeinflussen. Ihr Ausfall wird mit Krankheiten von Alzheimer bis hin zu Psychosen in Verbindung gebracht. Es ist eine der spannendsten Erkenntnisse der Metaorganismus-Idee. Die Darmflora kann mitverantwortlich gemacht werden für psychische Störungen. Kürzlich haben US-Forscher sogar Hinweise gefunden, dass Darmbakterien direkt ins Gehirn gelangen und rätseln über ihre Funktion. Um mehr über das Zusammenspiel von Bakterien und Hirnzellen herauszubekommen, hat sich auch Alexander Klimowitsch intensiv mit dem Süßwasserpolypen Hydra befasst. Das hauchzarte Wesen besitzt an seinem Kopf mehrere Tentakel, mit denen es Plankton und kleine Tiere fängt. Seine Nerven- und Sinneszellen erlauben es ihm, nicht nur Licht und Temperatur zu registrieren, sondern auch chemische und elektrische Reize. Klimowitsch analysierte die 3000 Nervenzellen des uralten Nesseltiers mit überraschendem Ergebnis.
Die Nervenzellen bei Hydra sind in der Lage, bakterielle Signale aufzunehmen und zu bearbeiten. Die können auch auf diese Signale antworten. Eine ganze Reihe von antibakteriellen Substanzen wird genau in den Nervenzellen exprimiert. Das ist etwas ganz Neues. Also jetzt finden wir molekulare Mechanismen. Genau wie redet das Nervensystem mit der Mikrobiota und welche Signale bekommt das Nervensystem von den Bakterien?
Alexander Klimowitsch hat das gemeinsam mit Thomas Bosch zu einer gewagten Hypothese über den Ursprung des Nervensystems angeregt.
Wir glauben sogar, dass das Nervensystem dazu entstanden ist, mit Mikrobiota zu reden und sogar Mikrobiota zu kontrollieren. Die Zusammensetzung der Mikrobiota, die Dichte und sogar die räumliche Organisation. Also Darmbakterien dürfen nur im Darm vorkommen. Es ist ganz schlimm, wenn die Darmbakterien auf der Haut oder in der Auge zu finden sind. Also diese räumliche Organisation der Mikrobiota ist ganz wesentlich und Nervensystem scheint dann eine wichtige Rolle zu spielen. Dazu haben wir vor kurzem ein Paper in der Zeitschrift Biases veröffentlicht, wo wir explizit vorschlagen, von Anfang an war das Nervensystem nicht nur an der Kontrolle von Beweglichkeit und Verhalten beteiligt. Das Nervensystem hat die Funktion der Mikrobiota-Überwachung übernommen.
Heute nimmt das Nervensystem Signale sowohl aus dem Körper als auch aus der Umwelt auf und reagiert darauf. Erreichen die Signale Hunger und Antilope das Nervensystem eines Löwen, wird der Löwe die Antilope jagen. Doch vor 600 Millionen Jahren, als die ersten Nervensysteme der Tiere entstanden, gab es keine Antilopen. Die erste Umweltschicht waren Mikroben. Insofern wäre es nur logisch, wenn das Nervensystem ursprünglich die Aufgabe gehabt hätte, die Beziehung zu ihnen zu koordinieren. Noch vor wenigen Jahren hätte es niemand gewagt, eine solche These aufzustellen. Inzwischen aber sorgt sie für ernstzunehmende Diskussionen in der ganzen Forschergemeinde. Der letzte Weg ist kurz. Er führt zu Thomas Bosch im gleichen Flur. Bosch versprüht gute Laune. Für das Jahr 2018 wurde er zum Fellow des Wissenschaftskollegs Berlin berufen. Das gibt ihm die Möglichkeit, ein Jahr lang sein Konzept des Metaorganismus theoretisch auszuarbeiten. Worauf muss man sich einstellen?
Eine der Säulen unseres Selbstbegriffes geht zurück auf einen Kollegen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der dafür auch den Nobelpreis bekommen hat, Burnett. Und er gesagt hat, unser Immunsystem ist unser Verteidiger gegen das Nicht-Selbst. Und immer wenn Eindringlinge zu uns kommen, dann haben wir dieses fantastische Immunsystem und das wehrt alles Nicht-Selbst ab. Die neue Metaorganismusforschung zeigt, dass Mikroben, also Nicht-Selbst, ein ganz entscheidender Teil unseres Immunsystems ist. Ohne diese Mikroben funktioniert unser Immunsystem nicht und wir sind hilflos gegenüber allen möglichen Eindringlingen, die von außen kommen. Das heißt, eine der Säulen der Argumentation, was ist eigentlich selbst, fällt damit weg, weil ganz einfach, wir können nicht mehr trennen von nicht selbst, was die Bakterien zweifelsohne sind, und selbst.
Auch die zweite Säule des biologischen Selbst bröckelt, die Erbsubstanz.
Wie viele bakterielle Sequenzen finden sich eigentlich in typische menschliche Erbinformationen? Wir haben das publiziert. Die Zahl, das sind etwa 37% der menschlichen Erbsubstanz, sind bakterielle Gene oder die wir auf bakterielle Gene zurückführen können. Also unsere Erbsubstanz, die ist auch eine Mischung. Da gibt es auch keine Grenze zwischen Mikroben und Mensch.
Bleibt noch die dritte Säule, das Gehirn, das zum Beispiel steuert, wie ein Organismus fühlt. Auch hier sind die Grenzen nicht mehr eindeutig.
Wenn Sie eine ängstliche Maus nehmen und das Mikrobiom aus der ängstlichen Maus rausnehmen und in eine keimfreie Maus stecken, die neutral ist, wird diese keimfreie Maus ängstlich werden.
Heißt das, der Begriff des biologischen Selbst ist sinnlos geworden?
Was wir wollen, ist aufmerksam machen, dass wir althergekommenes Denken vielleicht ein bisschen neu denken müssen, wenn wir komplexe Zusammenhänge wirklich verstehen wollen. Wir geben bewusst keinen alternativen Begriff, weil wir gar keinen haben. Aber was ich auch noch anfügen möchte, ist, wenn wir heute an den Holobionten und den Metaorganismus erinnern, dann heißt das, wir kehren zurück auf das, was die Biologie und die Medizin immer war, nämlich der Versuch, ein ganzheitliches Verständnis von komplexen Erscheinungen zu bekommen. Die Herausforderung der Zukunft wird es sein, in der modernen Biologie, in der Medizin, in der Forschung über Grenzen hinaus zu denken, wo wir auch aktiv werden jetzt. Ich glaube, wir müssen auch die Lehre, die Ausbildung der Studierenden ändern. Wir müssen die Studierenden wieder darauf zurückführen, dass den Blick aufs Ganze zu richten genauso wichtig ist, wie die Detailkenntnis zu haben, um damit eben an den Grenzen Neues zu entdecken.
Sie hörten Meine Bakterien und ich, der Mensch als Metaorganismus von Martin Hubert. Es sprach Gregor Höppner, Ton Katrin Fidora, Regie Anna Panknin, Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.